Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ja, Menschen ziehen in Städte, um sich sozialer Kontrolle zu entziehen, um zu arbeiten, um Kultur zu genießen. Schätzungen zufolge werden im Jahr 2050 in Europa ungefähr 3/4 der Menschen in Städten leben. In Nord- und Südamerika liegt der Anteil sogar noch höher. In Asien und Afrika wird es ungefähr die Hälfte der Bevölkerung sein. Verstädterung ist ein Trend und bleibt ein Trend, trotz mobilen Arbeitens und des Erfolgs von Landlust-Magazinen. Der Architekt Friedrich von Borries macht sich seit vielen Jahren Gedanken über die Zukunft der Stadt. Er hat vor 5 Jahren in einem Buch seine Utopie vorgestellt. Globalopolis hat er diese Utopie genannt. Im Rahmen der Denkfabrik Es könnte so schön sein, wenn, habe ich mit ihm gesprochen. Und die erste Frage war natürlich, wie er diesen Satz fortsetzt. Es wäre so schön in der Stadt.
Wenn es grüner wäre, wenn es weniger Autos gäbe, und wenn mehr Menschen weniger Sorgen hätten.
Sie haben 2019 ein Buch veröffentlicht über die Stadt der Zukunft. Sie nennen diese Stadt Globalopolis. Inwiefern ist Globalopolis lebenswert, grüner, hoffnungserfüllter vielleicht?
Ich glaube, erstmal ist sie bereits, denn die Mehrheit der Menschen lebt in Städten heute. Wir bewegen uns meistens in mehreren Städten gleichzeitig. Man könnte auch sagen, wir leben in so einer riesigen, großen, vernetzten Stadt und ab und zu brechen wir aus in andere Räume. Das ist dann aber eher Urlaub oder wenn man halt mal mit dem Auto von Stadt zu Stadt fährt. Also eigentlich leben wir schon in der Globalopolis. Die Probleme, die Welt heute hat, werden, glaube ich, auch in der Stadt gelöst. Wir müssen, um die globalen Probleme anzugehen, auch in unseren Städten anfangen, diese zu lösen. Es ist ja oft dieser Reflex, dass man sagt, ach, das sind so große Probleme, fangen wir gar nicht erst mit an. Die anderen machen es ja auch nicht. Und ich glaube, genau das ist falsch. Und in einer gewissen Weise ist Berlin, wo ich lebe, oder Hamburg, wo ich arbeite, sowas wie ein Stadtteil dieser Globalopolis. Und dann fängt man halt in einem Stadtteil an und die anderen ziehen dann nach.
Was versprechen Städte heute?
Und das sind eigentlich die gleichen Versprechen, die es schon immer gab. Einmal wirtschaftliches Gedeihen, wenn wir mal nicht von Wohlstand sprechen, was ja für viele gar nicht erreichbar ist, leider im globalen Kontext gesehen. Und Freiheit, mehr Möglichkeiten, andere Formen von Begegnungen, Austausch. Also das, was, glaube ich, viele unserer Hörerinnen und Hörer an Stadt auch mögen, ne? Sozusagen das kulturelle Angebot, die Vielfalt, die Möglichkeit auch selber der zu sein, der man gerade sein möchte, ohne Angst vor sozialer Kontrolle, schrägen Blicken etc.
Nun ist Globalopolis nicht nur eine Vorstellung von Architektur oder von Stadtplanung, sondern eine regelrechte Utopie, auch eine gesellschaftliche Utopie. Grüne Bänder statt Parks, begrünte Fassaden, aber auch Landwirtschaft in der Stadt oder in stillgelegten Tunneln, sowas entwerfen Sie ja. Wo sehen Sie denn da zarte Pflänzchen? Wo fängt da in Berlin was an, was auch was Größeres sein könnte als eine Nachbarschaftsinitiative?
Ja, da ist vielleicht Berlin nicht in allen der Vorreiter oder die Vorreiterin, sondern da sind andere Städte weiter. Wien zum Beispiel hat ein Fassadenbegrünungsprogramm und jemand, der in Wien sich seine Fassade begrünen lassen kann, kriegt von der Stadt die Planung mitbezahlt und die Beratung, damit das auch eine gute und eine funktionierende Grünfassade wird. Kopenhagen ist zum Beispiel bekannt für sein Fahrrad- und Fußgängerkonzept, also dass Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, sich sicher in der Stadt fühlen und auch Fahrräder mehr Platz, mehr Raum, mehr Sicherheit zugewiesen bekommen. In Utrecht ist vor nicht allzu langer Zeit ein ganz tolles Fahrradparkhaus entstanden. Ne? Also auch die Vorstellung, man muss sein Fahrrad nicht immer irgendwo so am Rand abschließen und danach ist es nass und kalt, sondern es gibt beleuchtete Fahrradparkhäuser, in denen es auch ein Café und eine Werkstatt gibt. Also man kann sich, glaube ich, und das machen wir auch in dem Buch, aus aller Welt so die besten Beispiele zusammensuchen und das verdichtet sich dann schon zu einer ziemlich tollen und idealen Stadt. Und ich glaube, in seiner eigenen findet man überall so ein paar Punkte, wo man sagt, okay, da geht's schon in die richtige Richtung. Und auch viele Punkte, wo man sagt, wenn wir hier mit anpacken, wird's vielleicht noch besser.
Und wie sollen Städte wachsen, ohne noch mehr Fläche zu versiegeln?
Das ist schon ein ganz großer Punkt, dass wir dichter werden müssen in den Städten, aber auch in unseren Wohnvorstellungen selbst. Also der durchschnittliche Wohnflächenverbrauch in Deutschland ist im Moment 47,7 Quadratmeter. Das war vor 20 Jahren noch 15 Quadratmeter weniger. Also im Moment verbrauchen wir auch individuell immer mehr Wohnraum. Und ich glaube, wir brauchen Wohnkonzepte, wo Räume mehr gemeinschaftlich genutzt werden. Also ein Schlagwort ist dafür das sogenannte Clusterwohnen. Also 4 Wohnungen teilen sich gemeinsam eine Küche. Jeder hat zwar sein Bad, aber die Küche wird geteilt. Das ist gerade für Menschen, die alleine leben oder nur als Pärchen leben, auch eine interessante Möglichkeit, sozialen Austausch zu haben. Und ich glaube, solche Lösungen sind die Wohnformen der Zukunft in einer dichter werdenden Stadt.
Aber diese 47 Quadratmeter pro Person, oder in Berlin sind es 40 Quadratmeter pro Person, in Tokio aber nur 15. Diese 40 Quadratmeter oder 47 entsprechen ja auch einem gewissen Bedürfnis, sich breit zu machen oder in Ruhe gelassen zu werden oder sich einzuigeln oder was auch immer. Wie möchten Sie Menschen von diesem Bedürfnis wegbringen?
Eine Möglichkeit wäre, mal nach Tokio zu reisen oder sich zumindest Bilder anzugucken und zu sehen, boah, da gibt's auch schöne Wohnungen und tolle Räume, die weniger Platz haben, auch wenn sozusagen die Minimalslösungen vielleicht manchmal etwas abschreckend und erschreckend sind. Und ich glaube tatsächlich auch bei uns solche Musterbeispiele zu machen. Ich glaube, je mehr Menschen man kennt, die ein bisschen anders wohnen und die nicht sagen, ich brauche so und so viel Quadratmeter, um glücklich zu sein, sondern zu sagen, wir teilen was und wir nutzen das gemeinsam, desto mehr Menschen machen es dann auch nach. Also wir brauchen Pilotprojekte, die vielleicht auch staatlich gefördert sind, die initiiert werden, auch mit finanzieller Unterstützung, um zu zeigen, hey, es könnte auch anders gehen, weil wir am Ende gesellschaftlich eine Abwägung treffen müssen zwischen diesem individuell benutzten, aber auch versiegelten, zu beheizenden etc., energieverschwendenden oder kostenden Raum und dem Raum, den wir vielleicht als Natur, als Erholungsraum, als gemeinschaftlichen Raum verstehen wollen. Und in einer gleich groß bleibenden Welt mit einer wachsenden Bevölkerung wird nicht beides größer werden. Da werden wir irgendwann uns entscheiden müssen, was uns wichtiger ist. Und ich glaube, da ist das, was Natur ist, was Erleben von Gemeinschaft ist, dann doch wichtiger als das, woran wir in den letzten Jahren uns so gewöhnt haben, dass je größer die Wohnung, desto besser das Leben ist. Das ist, glaube ich, einfach nicht so.
Oder wenn wir uns repräsentative Bauwerke angucken, soll dann auch der Bundeskanzler mit 15 Quadratmetern auskommen, um einfach ein Vorbild zu sein?
Ich glaube, der Umgang mit Raum, der wird noch ein anderer werden. Also im Moment haben wir kulturell dieses Selbstverständnis, je wichtiger jemand ist, desto mehr Raum steht ihm zur Verfügung. Und wir haben so dieses Gefühl, dieser Raum ist ja auch unendlich. Wir könnten überall hinwachsen. Und das wird, glaube ich, aber uns klarer werden, dass das anders ist. Und da wäre es natürlich schön, wenn Menschen, die Repräsentationsfunktionen haben, da auch vorangehen und nicht sagen, meine Macht, meine Größe, meine Bedeutung liest sich an der Größe des Vorzimmers meines Büros ab.
Aber da ist noch ganz schön viel zu tun.
Das ist noch ein langer Weg. Aber dann, wenn man an Städte denkt, die werden nicht über Nacht gebaut, sondern die haben einen langen Weg vor sich und verändern sich. Das ist auch das Schöne, nicht schlagartig, sondern Stück für Stück. Ich glaube, da passiert auch überall vieles, was Mut macht.
Faszinierend, utopisch noch, finde ich, die Flywheels, diese autonom fahrenden Kapseln, die man entweder alleine nutzen kann, die man aber auch koppeln kann zu so einem Zug. Das soll ein Ersatz sein für das Auto. Was wäre nötig, um da diese Kapseln zu nutzen?
Ja, also diese Kapseln, die sind ja auch eine Idee von einem Berliner Kollegen und eigentlich ist es auch eine Idee, die es immer mal wieder an unterschiedlichen Orten gibt. Also zu überlegen, wie können wir den individual motorisierten Transport verkoppeln mit sowas kollektiven, gemeinschaftlichen. Und das ist natürlich am Ende eine riesige Infrastruktur, die man bauen muss. Ich glaube jetzt nicht, dass wir konkret in Berlin eine neue mobile Verkehrsinfrastruktur brauchen. Aber als Denkmodell, um zu zeigen, es geht auch anders, finde ich diese Flywheels einfach toll.
Jetzt haben wir schon wieder über Berlin gesprochen, aber wenn ich jetzt andere Städte nehme, die einen nicht so gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr haben, wo nicht so eine hohe Taktung ist wie in einer Metropole, da ist ja die Übergangszeit besonders schmerzhaft, also weg vom Auto, aber der Nahverkehr ist noch nicht so gut ausgebaut. Wie lässt sich das, was Sie als Utopie zeichnen, vermitteln? Also auch irgendwie verlockend vermitteln, dass man nicht immer nur denkt, es wird weniger und es wird unbequemer?
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Frage, weil manchmal man auch so ehrlich sein muss und sagen muss, es wird auch weniger. Also dieser energieintensive Lebensstil, wie er seit der Mitte des 20. Jahrhunderts sozusagen ausgebaut und geprägt wurde, ist ja einer, den wir uns höchstwahrscheinlich in Zukunft nicht mehr leisten können und leisten wollen. Wir müssen vielleicht so Vorstellungen, dass alles immer unmittelbar verfügbar ist, dass man immer sofort überall hinkommt, dass alles immer ganz schnell geht, da muss man sich vielleicht auch ein bisschen von verabschieden und sich mal entspannt zurücklehnen und sich überlegen, wie viele Hunderte und Tausende von Jahren Menschheitsgeschichte überblicken wir und wie viele dieser Jahre wurden mit 200 oder 300 oder 80 km/h pro Stunde zurückgelegt, dann ist das einfach eine sehr kleine Zeitspanne. Und vielleicht sind wir Menschen, wenn wir ehrlich sind, doch ein bisschen langsamer als 80 km/h.
Was bedeutet das, was wir jetzt für die Stadt der Zukunft besprochen haben, eigentlich für die Nichtstadt oder fürs Land, für den ländlichen Raum?
Man kann sagen, entweder bedeutet es für ihn Freiheit, weil er dann ganz andere Qualitäten ja auch wieder entwickeln kann, oder es bedeutet für ihn auch einfach Ausdünnung, also vielleicht auch ein Stück Verabschiedung. Es gibt ein wunderschönes Buch, Ministerium der Zukunft, und da wird beschrieben, wie in Zukunft Landstriche geräumt werden, damit sie wieder Natur werden. Vielleicht müssen wir Menschen auch nicht immer überall sein, sondern können auch sagen, okay, wir ziehen uns aus manchen Räumen wieder zurück und überlassen die anderen Lebewesen.
Begrünte Fassaden sind mehr als Fassade. Der Architekt Friedrich von Borries hat seine Utopie von Globalopolis entworfen.